Lieber Jesus, du bist da und ich stehe zu deiner Ehre hier, Vater, und ich möchte auf dich hinweisen und ich möchte dich bitten, dass du die Zeit jetzt segnest und dass du das Wort segnest und dass du es möglich machst, Herr, dass es in die Herzen hineinschlupft, dass ihnen einfach klar wird, was ich sagen möchte. Und so bitte ich dich, Herr, um deinen guten Segen und ja, danke, dass auch du da bist. Amen. Ja, das muss ich nächstes Mal bedenken mit den Farben. Also mittendrin ein Mensch mit Gott. Ich habe euch sowas mitgebracht. Ist das? Ja, man muss es anmachen, damit man eine Verbindung hat. Genau. Ich habe euch einen Sturkopf mitgebracht. Kennt ihr Sturköpfe? Fällt euch zufällig gerade einer ein? Ja, wisst, arbeite ich in der Betreuung und da habe ich so den ein oder anderen Sturkopf. Also ich habe es da mit ein paar Sturköpfen zu tun. Und wir hatten da so einen Junge und der hat dann so mit dem Stock gespielt und ist dann so im Spaß mit dem Stock auf den anderen los. Und da habe ich gesagt, hey, du weißt, mir sind keine Stöcke erlaubt in der Schule. Nach langem Hin und Her diskutieren hat er dann den Stock weggeschmissen und gesagt, Spielverderber. Ja, wie man es macht, ist nicht recht. Hätte ich ihn jetzt spielen lassen und er hätte jemand anders verletzt, dann wäre ich die Böse gewesen. Habe ich es verboten, bin ich trotzdem die Böse. Also ich habe halt einfach den Job, ich bin die Böse. Und genau, die Kinder sehen das dann nämlich so, die Regeln. Du darfst nicht, nein, du sollst nicht und du musst. Das so sehen die Kinder das. Immer so, ich darf nicht. Aber das ist denen ja gar nicht bewusst, dass ja die Regeln gut sind für das Miteinander. Dass wenn ich sage, du darfst nicht mit Stöcke spielen, dass es ja dann auch keine Verletzte gibt. Aber nun ja, er sieht es anders, sind halt Sturköpfe. Und dann ist ja klar, wenn die dann so denken, dann kommt diese Haltung zutage. Ich mache da nicht mit. Oder stur, nein, ich bin nur meinungsstabil. Das müsst ihr euch merken, meinungsstabil. Ihr seid keine Sturköpfe, ihr seid einfach nur meinungsstabil. Oder habe ich verstanden, mache ich aber nicht. So sind die Kinder. Klar wissen sie, dass es wenn sie mit dem Stock spielen, dass es gefährlich ist. Aber habe ich verstanden, aber mache ich nicht. Ich mache da nicht mit, ich halte mich da nicht dran. Ja, dann komme ich so an meine Grenzen, wenn ich da so einen Sturkopf vor mir habe, weil die sind ja doch dann ziemlich unbelehrbar. Dieses Kind zeigt mir dann klar und deutlich, ich bin mit einem freien Willen groß geworden und den tust du mir nicht brechen. Den machst du mir nicht kaputt, ich habe den und den behalte ich. Und dann kam mir so Gott in den Sinn. Ich meine, ich war ja in Quarantäne, ich habe ja viel nachdenken können, wobei das ja noch vor der Quarantäne geschrieben war. Als ich das gestern gelesen habe und wieder aufarbeitet habe vorgestern, dachte ich, wow, was ich da alles geschrieben habe, muss ich selber über mich staunen. Auf jeden Fall kam mir Gott in den Sinn. Und in dieser Zeit fragt man sich ja dann schon, oder der ein oder andere, man hört ja dann, warum lässt Gott jetzt das zu? Warum ist das jetzt so? In der Zeitung habe ich vor Wochen gelesen, ist Gott gerade im Urlaub? Sieht er denn das nicht? Und sowas muss man sich dann, oder muss sich Gott dann anhören? Aber es ist doch so, dass Gott uns mit einem freien Willen geschaffen hat. Er hat uns den freien Willen gelassen. Und es ist leider so, dass der Krieg aus einer Sucht heraus entstanden ist. Eifersucht oder generell Krieg aus Sucht heraus entsteht. Eifersucht, Habsucht, Sucht nach Macht. Es ist also so, dass der Mensch den Krieg macht. Auch die kleinen Kriege zu Hause, die wir haben, gibt ja immer wieder irgendwo Krieg. Ich hatte mal einen Lehrer, der hat gesagt, man soll nicht sagen, kriege ich das? Oder kann ich das kriegen, sondern kann ich das bekommen? Der wollte dieses Wort kriegen nie hören. Und daheim habe ich das, heute Morgen war es zufällig auch wieder das Thema, Das ist einfach bei uns so im Wortgebrauch drin. Ich will das kriegen oder ich habe das gekriegt. Ich war im Aldi und habe das gekriegt. Da sage ich jetzt immer, wir führen keine Kriege. Aber das ist irgendwie in uns drin, man kriegt es. Ja, und so gibt es immer überall irgendwo Kriege, kleine und große. Und würden wir uns jetzt alle daran halten, also Gott sagt ja, seid nicht eifersüchtig, ehre Vater und Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und würden wir uns alle daran halten, dann gäbe es auch keinen Krieg. Gott steht für die Liebe und nicht für den Krieg. Wir wissen nicht, wie oft Gott schon den Krieg verhindert hat, einen großen, kleinen Krieg, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass Gott keinen Krieg mag und dass wir Menschen nun einfach von Grund auf böse sind. Das können wir schon in 1. Mose 21 lesen, da sagt Gott zu Noah, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also von klein auf sind wir Menschen einfach böse. Aber wir sind keine Sklaven Gottes, wir sind Kinder Gottes mit einem freien Willen. Wir haben unseren Willen. Keiner zwingt uns, Gott zu lieben. Also ich hoffe, dass ihr alle freiwillig hier seid und Gott von Herzen liebt und keiner gezwungen wurde. Stell dir jetzt mal vor, dein Partner, deine Mama, dein Papa, deine Freunde, wie auch immer, würden alles machen, was ihr wollt. Also, ich. Und die sagen dann, wenn du das sagst, ja, ja klar, ich mache das für dich, alles nur für dich, ja. Hört sich gut an, oder? So richtig überzeugt. Ja, Mama, ich mache das für dich, ja, 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 Mama, ja. Und die sind alle meiner Meinung, ja, Mama, wenn du das sagst, ja, ja, klar. Oder mein Mann, ja, Uschi, natürlich. Hört sich richtig gut an, oder? Das sind ja wie kleine Roboter. Und ich denke, genau das wollte ja Gott nicht, kleine Roboter hier auf dieser Erde. Er wollte, dass wir Menschen sind mit einem freien Willen und dass wir ihn aus freiem Herzen loben und preisen und in diese geniale Gegenwart kommen können. Wie es Patty vorhin gesagt hat, das ist unser Privileg, das ist was ganz Besonderes. Und Gott belohnt uns dann damit mit so einer Gegenwart, mit seiner Nähe. Aber wir müssen das aus freiem Willen, müssen wir das wollen. Gott steht immer da mit offenen Armen und lädt uns ein. Und du kannst in seine Hand springen oder davon rennen. Das ist deine Entscheidung. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dem einen oder anderen schon ganz oft begegnet ist, um ihn wachzurütteln. Aber leider gibt es halt immer noch diese sture Böcke, die einfach keine Beziehung zu Gott haben möchte. Oft habe ich auch in meiner Betreuung solche sture Böcke, wo ich dann denke, hallo, geht's noch? Wie kann man jetzt da Streit schlichten? Wir haben dann auch in der Schule haben wir ausgebildete Streitschlichter, also Kinder, die ausgebildet wurden zum Streitschlichten. Aber manchmal sind auch genau gerade diejenigen, die da Streit anzetteln. Und dann versucht man da zu schlichten und zu machen, aber beide Seiten sind total verhärtet und die wollen nicht. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich dann sage, okay, dann müsst ihr jetzt einfach mit der Konsequenz leben. Dann ist es jetzt halt so. Und dann gibt es halt irgendeine Konsequenz. Und ich denke mir, genau so geht es Gott auch. Er will das nicht, er will uns helfen, aber es gibt einfach diese sture Böcke, die sich einfach nicht helfen lassen. Und dann ist es halt so, dann müssen wir mit dieser Konsequenz leben. Und es ist schade, dass Gott für alles hinhalten muss, was hier auf dieser Erde schief geht. Immer heißt, wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? Und ich finde, es ist so gemein, weil jeder Einzelne die Chance hat, sich für oder Gott dagegen zu entscheiden. Und wie jetzt bei den 10, die Jesus geheilt hat. Jesus hat alle 10 geheilt. Und wie viel kam zurück? Ein einziger kam zurück. Ein einziger hat sich bedankt. Aus tiefstem Herzen hat er gesagt, danke. Danke, du hast mich geheilt. Und die anderen sind einfach in ihren Alltag wieder zurückgegangen. Und dieser eine, der geheilt ist, der hat sich vielleicht auch verändert und der hat vielleicht auch von Jesus erzählt. Das steht da jetzt nicht da, aber ich kann es mir vorstellen, dass er von Grund auf sich verändert hat. Jesus ist alle 10 begegnet und er hat alle 10 gleich behandelt. Er hat nicht gesagt, ach ja, du, dich heilig, aber ihr andere nicht. Dann hätten die anderen sich beschwert und gesagt, hä, warum jetzt er und wir nicht? Dann hätte Jesus vielleicht gesagt, ja, ja, bei ihm weiß ich, er kommt nachher zu mir und bedankt sich und ihr nicht. Dann hätten die gesagt, nee, 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 wir bedanken uns auch, heil uns doch mal. Und dann hätten sie sich bedankt. Na klar, ist ja klar. Aber das wäre nicht das gleiche Danke gewesen wie das von dem einen. Sie wären zurückgekommen und hätten sich bedankt, weil, oh ja, stimmt, ich muss mich ja noch bedanken. Ja, da ist dann tatsächlich ein Unterschied. Und genauso wie Jesus den 10 begegnet ist und sie alle geheilt hat, genauso begegnet Jesus uns auch heute noch so richtig klar und deutlich. Und jeder von uns hat wirklich die Möglichkeit, sich für oder dagegen zu entscheiden. Und Gott ist immer wieder auf der Suche, mittendrin ein Mensch mit Gott, der sucht Gott. Und jeder selbst ist für sich verantwortlich. Hier nochmal das Bild, Gott steht mit offenen Armen da. Du kannst hineinspringen oder abhauen. Gott begegnet jeden Menschen und ruft ihn zu sich. Aber nicht jeder nimmt das Angebot an. Gott will aus einer Entscheidung heraus geliebt werden. Er kennt das Herz, er weiß, wie es dir geht und wo du stehst und was er mit dir machen kann. So oder so, er kann es den Menschen eh nicht recht machen. Es ist schwer für ihn und es gibt Menschen, die sind einfach verhärtet, richtige, sture Böcke. Und die Welt war schon mal an so einem Punkt, wo es lauter sture Böcke gab oder Menschen, die gar nicht mal nach Gott gefragt haben. Zur Zeit Noah hatte jeder die Möglichkeit gehabt, Gott gegenüber gehorsam zu sein. So wie Noah. Noah hat es ja auch gemacht, aber all die anderen haben es nicht gemacht. Und in der Bibel, bei mir in der Bibel, steht dann als Überschrift, das fand ich so toll, mittendrin ein Mensch mit Gott. Und das fand ich so genial, ja. Da war eine Person, und das war der Noah, und der war mit Gott unterwegs und alle anderen nicht. Und 1. Mose 6, Vers 8 können wir lesen. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffender Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die übrigen Menschen aber Menschheit war vollkommen verdorben. Die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Bau dir ein Schiff, die Arche, mach es aus festem Holz und dichte es von innen und außen mit Pech ab. 3 Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Also Gott macht ihm dann einen Plan, wie er es gerne hätte, dieses Schiff, und zeigt ihm ganz genau auf, so soll es sein. Es soll 150 Meter lang sein, 25 Meter hoch und 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Ja, und es durfte auch nur eine Tür haben. Gott hat ihm ganz genau gezeigt, das ist mein Plan mit dir. Und Gott traut ihm einiges zu. Und Gott will diese Erde, also Gott hat damals die Erde vernichtet. Gott will nur mit Noah und seiner Familie einen Neuanfang wagen. Und das Wort Arche bedeutet, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Kasten, was auch wieder im Hebräischen dann auch wieder für Kasten spricht. Also in Kasten sollte Noah bauen für die vielen Tiere, dass die alle hineinpassen. Jetzt ist es so, dass ja der Noah tatsächlich auf einem Berg wohnt hat. Dann soll der einen Kasten bauen und dann hat er von der Sintflut gehört, von Regen. Dabei wusste er ja gar nicht, was Regen ist, was Sintflut ist. Er wusste das gar nicht. Und dann kam ja der Vers in den Kopf. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Er hat es nicht gesehen, er wusste nicht, was das alles bedeutet, aber er hat geglaubt und vertraut. Ja, und dann habe ich mir überlegt, dass ja dann der Noah, der hat ja das Schiff gebaut, über mehrere Jahre hinweg. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht sind auch tatsächlich welche vorbeigekommen und haben sich das mal angeschaut und haben vielleicht die ein oder andere Frage gestellt und dann sind sie dann doch ab, weil sie das alles gar nicht verstehen konnten. Dabei war es ihnen so klar vor Augen, der Noah baut da was. Und also bei uns im Dorf ist das so, wenn da irgendwas Neues passiert, da weiß es sofort jeder. Manchmal wissen die das sogar noch vor mir. Und so denke ich mir doch auch, muss es doch beim Noah gewesen sein, oder? Das muss ich doch rumgesprochen haben. Hast du schon mitbekommen, der Noah baut ein Boot? Aber ein ganz großes? Größer als die Titanic, stimmt nicht, aber ein riesengroßes Boot. Und dann werden sie sich vielleicht kaputt gelacht haben, weil, ja, wo soll denn das Wasser herkommen? Wie will er denn da weg? Wie soll denn das funktionieren? Und also man ist sich ja nicht ganz sicher, sind es 100 Jahre oder 120 Jahre? Auf jeden Fall sind es mehr als genug Jahre, wo Noah an dem Boot, an der Eiche gebaut hat. Also hatten ganz, ganz viele Menschen die Möglichkeit, sich dem Noah anzuschließen und zu sagen, ich helfe dir, ich will dabei sein. Aber keiner von denen hat sich ihm angeschlossen, keiner. In der Zeit herrscht auf der Erde ein großes Durcheinander. Die Menschen hatten Gott einfach vergessen. Und wenn Menschen Gott vergessen, dann vergessen sie auch das Zueinander gut zu sein. Und wenn man jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, und euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das dürfen wir nie vergessen, egal was kommt. Wir dürfen immer darauf vertrauen. Gott macht's gut. Und jetzt bin ich meinem etwas vorausgegangen. Okay. Wenn man das jetzt so sieht, muss ich gerade mal schauen. Ja, genau, jetzt kommt das. Und zwar, wenn man das jetzt umrechnen würde, das waren ja Ellen, er hat es ja damals, waren ja Ellen. Und wenn man jetzt eine Ellen nimmt und die mit 44,5 Zentimeter umrechnet, was aber auch da wiederum sind auch Unterschiede. Es könnte aber auch sein, dass eine Elle 56 cm oder 61 cm sind. Wir gehen jetzt vom kleinsten Maß aus. Also, dann wäre die Arche 133,5 Meter lang, 13,4 Meter hoch und 22,3 Meter breit. Und ich habe jetzt mal genommen ein 4- bis 5-geschossiges Haus, das ist ja unterschiedlich, das kann von 12,5 bis 15 Meter. Also das war schon fast so ein kleines, ja, ich würde mal sagen Hochhaus, oder? Also ich meine, 4 bis 5 Stockwerke ist für mich schon so ein kleines Hochhaus. Also das war riesig, das war gigantisch, wie groß dieses Boot war. Und dass es dann nachher auch noch so lange auf dem Wasser hat bleiben können, das finde ich genial. Und Gott sucht auch heute noch Menschen, die mit ihm Großes machen, solche, ich sage jetzt mal, verrückte Sachen, die ihm einfach blind vertrauen. Wir können in der Bibel weiterlesen, im 1. Mose 7, 5. Noah befolgte alles genau so, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und genau deswegen hat er das Schiff so gut gehalten, weil er sich ja wirklich an den Plan Gottes gehalten hatte. Und dann war es soweit. Aber Noah und seine Frau, seine Söhne Sem, Ham, Japhet sowie die drei Schwiegertöchter waren genau an diesem Tag in das Schiff gegangen. Zusammen mit den verschiedenen Tierarten, dem Vieh, den wilden Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Sie waren paarweise gekommen, ein Männchen und ein Weibchen. Niemand fehlte. Alle waren an Bord, genau wie Gott es Noah befohlen hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Das finde ich auch ganz genial. Der Herr hat die Tür zugeschlossen. Wer weiß, ob da nicht noch jemand angeklopft hat und gesagt hat, Noah, jetzt will ich doch mit. Ich habe mich zwar gestern noch über dich lustig gemacht, aber ich glaube, jetzt wird es doch ernst. Aber Gott hat die Tür zugemacht. Und dann können wir weiterlesen. Es war im 600. Lebensjahr von Noah am 17. Tag des zweiten Monats, alle Quellen der Tiefen brachen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte regnete es in Strömen. Also, es hat dann tatsächlich angefangen zu regnen und das Schiff hat sich dann irgendwann mal gehoben und ist davon geschwommen. Und alles Lebewesen, was drumherum war, alles ist gestorben, es war nichts mehr übrig. 40 Tage regnete es wie aus Eimern, dass sogar die Bergspitzen nicht mehr zu sehen waren. Sicherlich machte sich in der Eiche auch mal Angst breit. Oder auch, ich kann mir vorstellen, dass es da ziemlich gestunken hat. Ich meine, bei so vielen Tieren kann ich mir vorstellen, da war so einiges. Und auch der Geräuschpegel war bestimmt auch ziemlich hoch. Und dann habe ich mir überlegt, Noah ist sicherlich auch mal irgendwann hingegangen, hat mal geguckt, hebt alles, ist alles dicht, funktioniert es so, wie das jetzt alles geplant war. Und als ich in der Quarantäne war, da war es mir dann irgendwann mal echt so langweilig. Da habe ich echt gedacht, Gott, oh Mann, ich muss hier raus. Unsere Wohnung ist ja nicht besonders groß und vors Haus habe ich mich nicht getraut. Ich wollte ja auf gar keinen Fall meine Schwiegereltern anstecken. Und dann war ich halt in unserer Wohnung und am Anfang habe ich noch, so wie ich gekonnt habe, dann immer mal wieder was geputzt oder so. Und irgendwann habe ich gesagt, also ich kann aber, ich muss hier raus. Und dann habe ich auch dann versucht, mich freizutesten und das hat dann auch nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, und wie muss es im Noah gegangen sein? Ich bin ja noch nicht einmal 10 Tage richtig hier in Quarantäne und der Noah, der hatte 40 Tage, 40 Nächte Regen, 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 Regen. Und dann habe ich mir überlegt, ob das Schiff vielleicht deswegen so groß war, damit er auch mal einen Spaziergang machen konnte. Und vielleicht hat er ab und zu auch mal vielleicht einen Löwe an die Leine genommen und hat mal einen Spaziergang mit dem Löwe gemacht, damit er auch mal Bewegung hat. Oder ich weiß nicht, was sonst noch so alles drin war. Vielleicht hat er auch mal einen Sturbock genommen und mit dem mal eine Runde gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nur gedacht, der hat mehr Platz gehabt wie ich. Ja, habe ich mir halt so meine Vorstellungen gemacht. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, oder da kam ja dieses Bild, in die Arche ging nur einen Weg. Das war ja nur eine Tür, also gab es keinen Hinterausgang, keinen zweiten Ausgang oder Eingang. Es gab nur diesen einen einzigen Weg in die Arche, in die Sicherheit hinein. Und ich vermute mal, dass es Holz war, weil, ja, was haben sie früher auch sonst anderes gehabt? Dass es Holz war, dieser Steg in die Arche hinein. Und dann kam mir dieses Bild, dass wir auch zu Jesus übers Holz kommen, also zu Gott auch nur über das Holz, über das Kreuz zu Gott kommen können. Das ist der allereinzigste Weg, um zu Gott zu kommen, in die Sicherheit hinein, über das Kreuz. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, also wirklich nur über dieses Kreuz. Und wie wir es im Foyer auch haben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der einzigste Weg, das ist der Weg, Jesus hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit wir auch diese Sicherheit haben dürfen. Noah war gerettet und er war mitten im Sturm. Er war im Schiff, aber er war dennoch im Sturm. Es ging nicht automatisch gleich ganz gut oder so, sondern er war auch im Sturm. Er war mittendrin. Die Zeit in der Arche war sicherlich nicht leicht. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es hat bestimmt gestunken, das Holz hat vielleicht geknarzt, der Regen hat gegen das Holz gepeitscht. Es war bestimmt laut. Und Noah wusste ja auch nicht, wie lang es geht. Ich meine, wir lesen die Geschichte heute und wir wissen dann, ja, nach 40 Tagen hat es aufgehört und dann, wir wissen ja alles, wie es weitergegangen ist, aber er wusste das in diesem Zeitpunkt auch nicht. Und wenn wir jetzt hier in einem Sturm sind, dann wissen wir auch nicht, wie lang geht es noch. Wie lang müssen wir noch aushalten? Aber wir wissen, wir sind in Gottes Hand, wir sind in Sicherheit und wir dürfen dieses Vertrauen in Gott haben. Gott ist bei uns. Noah hat Gnade gefunden und so dürfe auch mir Gnade finden. Wir dürfen auch mittendrin ein Mensch mit Gott sein. Nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster der Arche und ließ einen Raben fliegen. Und der kam aber wieder zurück. Das heißt, es war noch nirgends irgendwo eine Stelle, wo er hätte ausruhen können. Er musste wieder zur Arche zurückkommen, weil da war die einzigste Möglichkeit, sich wieder auszuruhen. Nun war wirklich Geduld gefragt. Der Sturm, der Regen war vorbei, aber jetzt braucht man Geduld. Und ich kann Noah wirklich gut verstehen, weil ich habe dann eben in der Quarantäne dann auch versucht, so, ich mache jetzt mal einen Test, vielleicht kann ich mich ja frei testen, dann kann ich ja wenigstens raus. Aber das hat ja auch nicht geklappt. Und so, denke ich mal, war es beim Noah auch. Die 40 Tage waren rum, es wurde um das Schiff herum leise. Und dann hat er vielleicht auch die Hoffnung gehabt, oh ja, jetzt können wir dann endlich wieder an Land gehen. 40 Tage reichen ja auch. Aber das Wasser war immer noch da. Es ist noch nicht abgeflossen. Dann nach dem Rabe ließ er eine Taube ausfliegen und diese kam auch wieder zurück. Und dann hat er nochmal 7 Tage gewartet und hat den nächsten Versuch gestartet. Diese Taube kam dann mit einem Ölzweig wieder zurück. Diese Taube ist quasi die erste Friedenstaube, denn der Ölzweig bedeutete für Noah, jetzt geht die Flut zurück, jetzt haben wir es dann langsam überstanden und Gott will Frieden haben mit den Menschen. Die dritte Taube, die er dann losgeschickt hat, die kam überhaupt gar nicht mehr zurück. Und langsam wurde das Wasser immer weniger. Und dann hatte Noah auf den Befehl von Gott gewartet. Und als Gott dann gesagt hat, jetzt darfst du raus, dann erst ist er auch rausgegangen. Noah war wirklich die ganze Zeit gehorsam und er war immer in Verbindung mit Gott. Und was, wisst ihr, was er als erstes gemacht hat, der Noah, als er draußen war? Genau. Ja, er hat einen Altar gebaut und ein Brandopfer. Und im 1. Mose 8, 21 können wir lesen, und der Herr roch den leiblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen unter Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die Zuversicht, die wir haben. Gott macht das nie wieder. Und dann hat er ja noch den Regenbogen gezeigt, an den Himmel gemalt. Und der Regenbogen zeigt die Liebe Gottes. Er hat Noah versprochen, dies nie wieder zu tun. Und diesen Regenbogen als, ich sage jetzt mal, als Unterschrift gezeigt, dass wir immer wieder daran erinnert werden, er, also Gott, dass Gott sich daran erinnert, ich mache das nie wieder. Und dass wir daran erinnert werden, Gott macht das nie wieder. Wir dürfen wissen, wenn der Sturm um uns tobt, es dient uns zum Besten. Gott kommt nie zu spät. Er kommt immer genau richtig. Und diese Geschichte zeigt auch, dass wenn einer aus einer Familie an Gott glaubt, sind die anderen unterm Schutz Gottes. Das heißt, die Selbsten müssen eine Entscheidung treffen, für oder gegen Gott. Jeder steht für sich selbst gerade. So wie die Familie jeder selbst in die Arche gelaufen ist, über diesen Holzsteg. So müssen auch unsere Familienmitglieder selbst zum Kreuz kommen. Es heißt ja, es gibt ja diesen bekannten Bibelvers. Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das hat der Paulus zum Kerkermeister gesagt. Und der Paulus wusste, dass sein Haus selig wird. Er war sich dessen sicher. Und wir dürfen wissen, wenn wir Christen sind und unsere Familie unter den Schutz Gottes stellen, dass sie sind dann nicht automatisch auch gerettet. Aber wir dürfen sie unter den Schutz Gottes stellen. Wir dürfen dafür sorgen, dass sie gesegnet sind und dass Gott ihnen begegnet. Du hast die Möglichkeit, für sie zu beten und ihnen den Glauben vorzuleben. Du kannst Engel Gottes um sie senden. Du kannst deinen Nächsten, deine Liebsten segnen. Es ist fast so wie mit Corona. Wenn du es hast, kriegen es die anderen auch. Nur bei Corona ist das ja so, du kriegst es, ob du es haben willst oder nicht. Bei Gott ist das so, du musst dich entscheiden, du musst es tatsächlich wollen. Du musst wollen, Gottes Kind zu sein. Gott zwingt dir nichts auf, er nötigt dich nicht. Es ist jedem seine freie Entscheidung. Und Gott ist immer auf der Suche nach Menschen, die mittendrin ein Mensch mit Gott sind. Menschen, die an Gott glauben und andere segnen. Solche Menschen machen die Not der anderen zur eigenen und bringen diese dann vor Gott. Dadurch können wir dazu beitragen, dass diese Menschen, die uns so sehr am Herzen liegen, dass sie auch zum Glauben finden. Fürbitte. Fürbitte kannst du machen, wenn du die Menschen um dich herum kennst und mit ihnen fühlen durch. Jesus hat ja alle 10 geheilt, vielleicht nur wegen dem einen, der zurückkam. Gott hat eine Familie gerettet, wegen dem einen, der an ihn geglaubt hat. Und Gott wird deine Familie segnen, wegen dir. Sei du mittendrin ein Mensch mit Gott. Ich wünsche euch jetzt von ganzem Herzen Gottes Segen und das Bewusstsein, dass ihr den Unterschied macht. Der Herr segne euch. Amen.